Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Die Wahrheit irgendwo hier drin. Euer integrativer Psychiatrie-Podcast vor den Toren Oldenburgs aus der Kai-Jaspers-Klinik. Ich bin Emma und ich bin heute nicht alleine hier, denn ich spreche heute mit einer ganz tollen Person über ein ganz besonderes Thema, und zwar über die Post-Stroke-Depression. Mit wem spreche ich denn? Hallo.
Hallo, Mohammed Abutalib ist mein Name. Ich bin Assistenzarzt in Kai-Jaspers-Klinik. Ich komme aus dem Iran und bin seit 3 Jahren in Deutschland. Ich war 2 Jahre in Bochum und in der Neurologie tätig, und jetzt mache ich meine Psychiatrie in Kai-Jaspers-Klinik. Jetzt würde ich gerne meine zwei Wahrheit und ein Unwahrheit sagen.
Ich bin schon gespannt. Ich bin ganz gespannt, ob ich heute gewinne bei diesem Spiel. Ich hoffe sehr darauf. Mal schauen, du hast ja schon gesagt, sie sind schwer. Ich fühle mich jetzt gechallenged. Leg los.
Gut. Ja, erste, ich kann 5 Sprachen sprechen.
Welche?
Englisch, Deutsch, Persisch, Aserbaidschanisch und Türkisch.
Mhm.
Zweite, ich kann gerne Gitarre und Klavier spielen.
Mhm.
Dritte, ich kann gerne Fußball, Schach und Tischtennis spielen.
Boah, okay, es ist wirklich schwer.
Herzlich Glückwunsch und viel Spaß.
Danke, oh Mann. Also, ich weiß ja, dass du Fußball spielst, weil wir ja beide schon oft darüber gesprochen haben, auch in meinem Praktikum hier, dass wir mal zusammenspielen wollen. Aber vielleicht willst du mich damit auch in eine Falle locken, dass genau das falsch ist, weil die anderen Sachen nicht stimmen. Dass du 5 Sprachen sprechen kannst, das glaube ich dir. Ich glaube, wir haben auch schon mal darüber gesprochen, dass du auf jeden Fall viele Sprachen sprichst. Irgendwann mal im Arztzimmer, aber also ich glaube, ich bleibe dabei, das Dritte. Das Dritte ist, glaube ich, die Unwahrheit.
Nein.
Was stimmt nicht? Klär uns auf.
Ich spiele Klavier, aber nicht Gitarre.
Oh, okay. Oh Mann, ich wusste, eins dieser beiden stimmt.
Ja.
Naja, vielleicht brauchen wir nochmal so einen Soundeffekt, weil dadurch, dass ich immer falsch bin, wäre es vielleicht mal gut, so ein Dü-dü-dü einzuspielen, immer wenn ich falsch liege. Aber sehr cool, dann hast du uns jetzt nochmal ein bisschen tieferes und genaueres Bild von dir gezeigt, und ich bin mega gespannt auf die Folge, weil ich finde, es ist ein mega wichtiges Thema, aber vielleicht magst du uns erzählen, warum dieses Thema so wichtig ist und warum es auch wichtig ist, dass wir heute darüber sprechen.
Ja, gerne. Erstmal würde ich auch gerne ein bisschen Hintergrund über dieses Thema auch erzählen. Depressionen sind eine der häufigsten Komplikationen nach einem Schlaganfall, betreffen etwa 1/3 der Schlaganfallpatienten.
Okay, wow. Das ist wirklich eine große, also ein großer Anteil der Menschen.
Genau. Und die Behandlung der Post-Stroke-Depression führt zu einer deutlichen Verbesserung der depressiven Symptome und der Schlaganfallprognose.
Mhm.
Auch die Pathophysiologie und die verbundenen Faktoren sind wenig bekannt, und Post-Stroke-Depression ist noch unterdiagnostiziert.
Okay, und das heißt, wenn ich mir das jetzt so vorstelle, die Post-Stroke-Depression, was sind da die Diagnosekriterien? Wahrscheinlich die von einer Depression, aber was sind Besonderheiten, wenn wir das davon abgrenzen wollen? Und was ist der Unterschied von einer Post-Stroke-Depression zu einer Depression? Ist das Einzige, was das beides unterscheidet, dass der Schlaganfall vorher stattgefunden hat?
Genau, der einzige Unterschied ist so. Aber die Symptome sind fast gleich, aber Pathophysiologie kann auch unterschiedlich sein.
Okay, spannend. Ja. Und gibt es dann zeitlichen Rahmen? Also, dass der Schlaganfall in den letzten 2 Wochen vor der Diagnose stattgefunden haben muss? Oder kann es auch sein, dass ich vor 10 Jahren Schlaganfall hatte und jetzt dann aber die Depression entwickelt? Kann das dann auch zusammenhängen, oder wäre dann diese Diagnosestellung nicht mehr möglich?
Bezüglich die Forschungen beurteilen wir diese Situation manchmal 90 Tage nach dem Schlaganfall.
Okay, alles klar. Also heißt es sozusagen, wenn ich in den 90 Tagen nach dem Schlaganfall depressive Symptomatiken erfülle, dann kann eine Post-Stroke Depression diagnostiziert werden. Was kann denn dazu führen? Also warum kommt es zu einer Post-Stroke Depression?
Psychiatrische Vorgeschichte ist sehr wichtig. Zum Beispiel eine frühere Diagnose von Depressionen ohne oder mit Angstzuständen. Weibliches Geschlecht. Die Frauen sind mehr betroffen. Angstzustände nach einem Schlaganfall ist auch wichtig und ein Risikofaktor.
Das nennt man doch auch irgendwie Post-Stroke-Anxiety oder so?
Richtig, genau. Abhängigkeit bei täglichen Aktivitäten. Ja, die Menschen, die wirklich aktiver sind, wahrscheinlich kriegen mehr Depressionen nach einem Schlaganfall. Ja, wenn die Behinderungen kriegen, ja, die können auch nicht so aktiv wie früher sein. Deswegen, ja, ist eine depressive Situation für diese Leute.
In meinem Kopf ist aber immer noch die Frage, okay, warum kommt es denn dann zu dieser Depression im Zusammenhang mit dem Schlaganfall? Also wie funktioniert das Ganze?
Genau. Eigentlich ist die Pathophysiologie noch nicht 100% klar, aber es gibt einige Forschungen und einige Hypothesen. Schlaganfall, besonders ischämischer Schlaganfall, führt zu einer ischämiebedingten Beeinträchtigung der monoaminergen Neurotransmitterwege.
Kurze Übersetzung. Magst du es erklären?
Genau, das ist auch, wir haben diese Verbindungen zwischen unseren Nerven und Nervenzellen im Gehirn und ja, das führt zu, Schlaganfall führt zu einer Beeinträchtigung dieser Wege.
Also kann man sich das so vorstellen, dass praktisch wir fahren auf der Autobahn und es gibt einen Unfall und ich kann nicht mehr weiterfahren.
Richtig.
So auf der Ebene. Und der ischämiebedingte Schlaganfall, magst du das nochmal kurz erklären? Es gibt ja zwei Arten von Schlaganfällen.
Genau.
Den ischämischen. Was ist das genau?
Genau, ischämischer Schlaganfall kommt mit, wir haben auch verschiedene Genese dafür, kann sagen. Und kommt mit Ischämie, manchmal mit Blutgerinnsel, Blutversorgung, Problemen und Verschlechterung, dann führt zu einer Ischämie. Das heißt, dass die Gefäße und im Gehirn können nicht richtig die Zellen versorgen.
Mit Sauerstoff zum Beispiel.
Genau. Mhm. Und führt sie dieser ischämische Schlaganfall und ja, die Zellen werden sterben und das ist auch wirklich eine sehr gefährliche Situation und wenn wir Glück haben, können wir auch Schlaganfall in erster 6 Stunden diagnostizieren und ja, führt zu verschiedenen Behandlungsmaßnahmen eigentlich.
Ja, genau. Ich glaube, ich merke schon, da geht der Neurologe in dir auf, der am liebsten noch viel mehr über den Schlaganfall und die Behandlung erzählen würde. Und was ist nochmal die andere Art vom Schlaganfall, nur damit wir das komplett haben?
Das ist ein hämorrhagischer Schlaganfall, kommt mit Blutung eigentlich.
Okay.
Das auch. Aber die eigentlich 20%, 25% der Schlaganfälle sind hämorrhagisch und die Reste, fast 80%, sind ischämisch.
Okay, und die Post-Stroke-Depression, ist sie auch vor allem bei dem ischämiebedingten Schlaganfall untersucht oder bezieht sich das einfach darauf, weil der häufiger vorkommt?
Eigentlich wegen Häufigkeit der ischämische Schlaganfall. Sonst beide Schlaganfalltypen können auch zu Depressionen führen.
Okay, alles klar. Wenn ich das nochmal kurz zusammenfasse, was wir gerade gesagt haben, ist es so, dass der Schlaganfall, wo dann halt die Sauerstoffversorgung der Zellen im Gehirn nicht mehr so richtig vorhanden ist, führt dazu, dass unsere Autobahnen im Gehirn nicht mehr richtig benutzt werden können und dadurch kommt es halt zu einer Beeinträchtigung vom Transport auf diesen Autobahnen.
Richtig.
Okay, sehr gut. Und wie geht's weiter?
Ja, und die Situation führt zur Verschlimmerung der Entzündungsreaktionen im zentralen Nervensystem, eigentlich Gehirn und Wirbelsäule und eigentlich unsere Gehirnzellen.
Kann man da präventiv irgendwas machen? Also kann man sagen, okay, wir können hier vorbeugen oder ist man dem Ganzen einfach ausgeliefert?
Natürlich können wir auch präventive Maßnahmen durchführen und ja, das ist auch eine wichtige eigentlich Punkt für unsere Vorstellung und Besprechung, dass wir unsere Patienten helfen können. Eine Kombination von nicht pharmakologischer wie Physiotherapie, Psychotherapie, Rehabilitation und pharmakologische Interventionen sind sehr wichtig.
Und was für pharmakologische Interventionen zum Beispiel?
Genau. Einige Studien empfehlen zum Beispiel SSRI-Therapie. SSRI sind eine Gruppe von Antidepressiva, Abbreviation von selektives Serotonin-Wiederaufnahmehemmer und können die Häufigkeit von Post-Stroke-Depression verringern. Aber wir können auch nicht bei allen Patienten diese Medikamente geben, weil für zu Knochenbrüchen, Übelkeit und das Wichtigste, erhöhte Blutgrinselneigung.
Aha, genau. Und wenn wir jetzt nochmal an den Pathomechanismus des Schlaganfalls zurückdenken, also klar, 25% vielleicht auch durch eine Blutung, aber der Großteil doch durch die Ischämie. Und wodurch entsteht das? Durch Gerinnsel, durch Blutgerinnsel.
Genau.
Und wenn wir das dann natürlich steigern, okay, klar, da verstehe ich schon, warum man da so eine Risikonutzenabwägung machen muss, auf jeden Fall.
Ja, und eine wirklich Kombination von ASA und SSRI ist noch, kann sagen, fraglich und braucht mehrere Forschungen.
Ah, okay, also du meinst den, ich sage jetzt mal, umgangssprachlich Blutverdünner ASA.
Genau.
Ja, okay.
Genau. Und deswegen, die künftigen Studien sollten Risikofaktoren für Post-Stroke-Depression mehr identifizieren, um den Nutzen von SSRI bei Patienten mit hohem Post-Stroke-Depression-Risiko zu bewerten und das Nutzen-Risiko-Verhältnis dieser Therapie für den Einsatz in der klinischen Praxis weiter zu verbessern.
Ja.
Ich würde gerne kurz über neue Forschungen sprechen. Eine Studie heißt PROMOSD, das ist eine Abbreviation von Prognostic Markers of Post-Stroke Depression, wurde auch in Deutschland gelaufen und zeigen bei einigen Schlagen von Patienten Veränderungen am Hirnstamm, die mit einer deutlichen Erhöhung des Post-Stroke-Depressionsrisikos einhergehen. Im Rahmen eines Hirnstamm-Screenings könnten Risikopatienten in Zukunft frühzeitig erkannt und behandelt werden.
Das wäre ja auch mega praktisch bezüglich der SSRI-Therapie, wenn man sagen könnte, hey, wir können da präventiv auch minimal, also es ist ja gar nicht invasiv, weil Sono ist ja eigentlich echt mega zum Untersuchen, weil man ja kaum negative Folgen davon jetzt in dem Sinne hat. Und dann sagen zu können, hey, wir schauen mal einmal mit dem Ultraschall auf den Hirnstamm, auf die Basalganglien, schauen mal, was da so los ist und sehen dann, ob es halt vielleicht indiziert ist, die SSRIs zu nehmen oder halt eben nicht. Und dann könnte man ja diese Nutzen-Risiko-Abwägung mega gut machen.
Genau. Und Ultraschallverfahren ist wirklich leicht durchzuführen. Man muss auch professionell sein, aber Ultraschall ist auch flächendeckend, verfügbar und kostengünstig. Neueste Ultraschalluntersuchungen zeigen, dass bei etwa jeder oder jedem 4 Schlaganfallpatienten die sogenannten mesenzephalen Raphekerne des Gehirns strukturell verändert sind. Ja, in dieser Region des Hirnstamms zeigen sich auch bei Menschen mit einer unipolaren Depression Anomalien.
Das finde ich irgendwie krass, weil bei einer unipolaren Depression sind Anomalien in dieser Region vorhanden und bei Menschen, die einen Schlaganfall hatten, auch. Also das finde ich für beide Seiten irgendwie gerade total, ich sage jetzt einfach mal krass, weil die Menschen ohne Schlaganfall haben so eine starke strukturelle Veränderung im Gehirn, ohne dass sie einen Schlaganfall hatten. Und das finde ich schon eindrucksvoll, ja. Und natürlich spannend, dass man es bei beiden sehen kann, ne?
Ja, und diese Erkenntnis könnte wegweisend für die Prävention von Depressionen bei Schlaganfallpatienten sein, eigentlich. Und dabei spielt der transkranielle Ultraschall am Hirnstamm eine wirklich entscheidende Rolle. Noch weiter mit dieser Studie, Promusté, bei fast 70% aller untersuchten Menschen mit Depressionen zeigt sich, dass die Raphiken im Hirnstamm Veränderungen aufweisen. Mhm. Und jetzt dieser interessante Punkt, auch bei Menschen mit neurodegenerativen Erkrankungen wie Morbus Huntington oder Morbus Parkinson mit diagnostizierter Depression wurde diese anatomische Auffälligkeit inzwischen nachgewiesen.
Ah, spannend.
Kommen wir zur Zusammenfassung.
Yay.
Ja.
Oh Mann, aber das heißt auch immer, dass es gleich schon vorbei ist.
Ja.
Du. Okay, aber leg los. Was möchtest du gerne abschließend noch mal einmal sagen? Was ist dir besonders wichtig, was die Leute, die uns zuhören, heute aus diesem Podcast mitnehmen?
Ja, die erste ist, dass jeder Drittel leidet nach einem Schlaganfall unter Depressionen. Und nicht klarer Punkt, brauchen wir mehrere Forschungen, ist frühe SSRI-Therapie in Patienten mit höherem Risiko für Post-Stroke-Depression. Macht Sinn oder nicht?
Ja, dass man da einfach schaut, okay, wie können wir denn die Menschen, die ein hohes Risikoprofil haben, mit den Risikofaktoren, die du genannt hast, schon vorher abfangen, bevor sie in dieser Post-Stroke-Depression landen? Und wie können wir vielleicht auch auf Frühwarnzeichen da nochmal besonders, ja, einfach in Betracht nehmen?
Genau. Oder wahrscheinlich andere Gruppen von Antidepressiva.
Ja.
Und auch, ja, weniger Nebenwirkungen haben, wissen wir nicht. Und, ja. Und die letzte ist, dass die psychiatrischen Untersuchungen bei Schlaganfallpatienten sind sehr wichtig.
Ja, das finde ich mega gut, dass das dein letzter Punkt hier jetzt nochmal ist. Einfach weil ich auch glaube, Soma und Psyche, Körper und Psyche, das hängt so unendlich eng miteinander zusammen. Wir hören das immer wieder in neuen Forschungen, in auch den Erfahrungen, die man hier so auf der Station macht. Es hat einfach einen krassen Zusammenhang und da kann man das einfach nicht ignorieren. Dementsprechend spielt die Psyche eigentlich in allen Fachgebieten und in der Neurologie nochmal ganz besonders eine riesengroße Rolle und dementsprechend auf jeden Fall darauf achten.
Gerne.
Ja, also ich bedanke mich erstmal bei dir recht herzlich, dass du hier diese Podcast-Folge mit mir aufgenommen hast. Ich glaube, das ist ein sehr wichtiges Thema und mir hat es total viel Spaß gemacht, dir zuzuhören und dem ganzen Thema mit dir zusammen ein bisschen näher zu kommen, weil ich dieses Thema auch hören und etwas mehr über dieses Thema lernen. Also danke, dass du da warst.
Sehr gerne. Vielen Dank.
Und dann verabschiede ich mich von da. Ich weiß nicht, jetzt geht es vielleicht noch an den See. Du musst noch ein bisschen arbeiten, ne?
Am Wochenende glücklich. Dieses Wochenende bin ich frei.
Ach, sehr gut. Dann können wir uns ein schönes Wochenende gegenseitig wünschen und euch da draußen einen tollen Tag, eine tolle Woche oder was auch immer bei euch gerade ist. Bis dann. Tschüss.
Tschüss.